Treffpunkt, präsentiert vom Teppichdoktor. Verkauf, Reinigung und Restaurierung von Orientteppich. Teppichdoktor.ch.
Das ist der Doppelpunkt mit der Chefjuristin vom Internationalen Roten Kreuz, Cordula Dröge. Sie erzählt über die humanitäre Lage an den Brennpunkten der geopolitischen Konflikte und Krisengebiete und wie der Kampf gegen das menschliche Leid an den Kriegsfronten aussieht und man trotzdem nicht den Mut verliert. Mit ihr unterhaltet sich in dieser Stunde Elena Wagen. Herzlich willkommen. Bei mir in der Sendung ist heute Cordula Dröge, die Chefjuristin vom IKRK, vom Internationalen Roten Kreuz, also dieser Organisation, die weltweit für das humanitäre Recht kämpft, versucht, das menschliche Leid in den Kriegsgebieten zu lindern. Herzlich willkommen, Frau Dröge.
Danke.
Frau Dröge, wir wechseln auf Hochdeutsch. Sie sind uns von Genf zugeschaltet. Weil Sie aus Deutschland kommen und in Genf leben, also Französisch sprechen, aber nicht so vertraut sind mit Zürichdeutsch. Frau Dröge, Sie setzen sich jeden Tag mit Krieg und Leid der Menschen auseinander und die aktuelle Lage sieht nicht gut aus. Geht Ihnen das manchmal nicht persönlich auch an die Nieren?
Ja, aber ich denke, das ist genau das, was es braucht. Ich glaube, wir müssen uns darüber im Klaren sein, wie schlimm die Situation für so viele Millionen Menschen ist in der Welt und wir können demgegenüber nicht und weder untätig noch dass es uns nicht berührt, unberührt. Ich denke, wir müssen uns davon berührt fühlen und es muss uns aufregen und traurig machen. Und dann müssen wir diese Traurigkeit und diese Wut in Aktion umwandeln.
Dennoch fühlt man sich manchmal hilflos, wenn man hier sitzt und nichts wirklich tun kann. Ich würde Sie später gerne noch fragen, wie man damit umgehen soll, ob Sie da einen Tipp haben. Zunächst zur aktuellen Lage. Weltweit gibt es rund 130 bewaffnete Konflikte, also mehr als doppelt so viel wie vor 15 Jahren. Über 200 Millionen Menschen leben in von bewaffneten Gruppen kontrollierten Gebieten. Frau Dröge, verlieren wir gerade den Überblick über die Vielzahl an Kriegen?
Wir haben in der Tat, wie Sie sagen, doppelt so viele Kriege wie vor 15 Jahren, was natürlich einen ganz, ganz schlimmen Trend darstellt. Die meisten Konflikte sind auch noch, was man nicht internationale Konflikte nennt, also wie Zivilkriege, Bürgerkriege. Aber wir haben immer mehr Kriege zwischen Ländern, was auch etwas besagt über die Beziehungen, die auseinandergehen, die Tatsache, dass Streitschlichtungen nicht sehr gut funktioniert und dass die Staaten daher auf Kriegsmethoden zurückgreifen, um ihre Streite zu schlichten, was natürlich hauptsächlich dann ein Problem ist für die Bevölkerung dieser Staaten. Und letztlich, wenn die Staaten es nicht schaffen, sich zu einigen, sind es immer die Zivilpersonen, die die Kosten tragen.
Ich möchte einen Überblick schaffen über die aktuellsten Krisenherde, wo das IKRK tätig ist. Ganz aktuell natürlich der Nahe Osten, Gazastreifen, Israel, Iran. In der Region wurde massiv zivile Infrastruktur zerstört. Fast die gesamte Bevölkerung Gazas wurde zeitweise vertrieben. Was macht das Rote Kreuz aktuell in Gaza und der Region?
In Gaza, wie Sie sagen, nicht nur zeitweise vertrieben. Es sind immer noch fast 2 Millionen Menschen, die aus ihren Häusern vertrieben wurden. Sie leben in Zelten, in einer absolut prekären Situation und sie haben nichts. Ja, es kommt jetzt ein bisschen mehr Essen rein. Das ist aber auch ungefähr alles seit dem Waffenstillstand. Es kommt kein Material rein, um den Wiederaufbau zu schaffen. Es kommen viel zu wenig medizinische Materialien. Die Krankenhäuser sind immer noch, liegen in Schutt und Asche. Alles liegt in Schutt und Asche in Gaza. Und diese 2 Millionen Menschen, deren die Hälfte Kinder sind, haben nichts zum Überleben.
Was tut das IKRK konkret vor Ort?
Also wir haben dort eine relativ große Aktion. Wir haben dort fast 100 Mitarbeiter und vor allem haben wir ein Lazarett, also ein Feldkrankenhaus dort, in dem wir natürlich vielen Menschen versuchen, die wenige medizinische Hilfe, die wir anbieten können, noch anzubieten. Wir versuchen vor allem aber auch, und das ist das Allerwichtigste, wir versuchen, die Kriegsparteien, also insbesondere natürlich die israelische Armee, die die Besatzungsmacht ist, dazu zu bringen, den Menschen das Minimum zum Überleben zu geben, sicherzustellen, dass sie in Sicherheit sind, die humanitären Hilfsgüter reinzulassen. Also es ist ein konstanter Dialog auch mit der Besatzungsmacht.
Wie Sie verhandeln mit den Parteien, auch darüber sprechen wir noch in dieser Sendung. Kommen wir zum Sudan, auch eine der gravierendsten Krisen weltweit. Die Krise im Sudan wurde vom IKRK als eine der Top-Prioritäten 2026 eingestuft. Über 11 Millionen Vertriebene gibt es dort seit Beginn des Kriegs vor ziemlich genau 3 Jahren. Es ist ein Kampf zwischen der regulären Armee und einer paramilitärischen Gruppe, eskaliert 2019 und seit 3 Jahren ist ein offener Krieg. Man kämpft im Sudan mit einem fast kompletten Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung und der Infrastruktur. Weshalb bekommt Sudan vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit trotz dieser großen Not?
Wie Sie sagen, Sudan ist die größte Flüchtlingskrise eigentlich heute. Wir haben 11 Millionen Personen, die innerstaatlich geflohen sind. Also die Situation dieser Menschen ist absolut herzzerbrechend. Wir haben eine Situation mit viel sexueller Gewalt, die alle trifft, natürlich vor allem im größten Teil Frauen und Mädchen. Und das darf ich vielleicht hier ansprechen, auch eine Situation, die extrem gefährlich ist für humanitäre Arbeiter. Und das ist nicht nur im Sudan so, sondern auch im Gazastreifen, im Mittleren Osten. Und es ist ein Jahr, in dem wir schon 2026 Personal verloren haben.
Also Sie sagen das so verharmlosend, verloren haben. Also Helfende wurden getötet vom Roten Kreuz.
Ja, ich hoffe, dass ich es nicht verharmlosend sage, sondern im Gegenteil. Es geht ja auch nicht darum, nur über uns selbst zu sprechen, aber es ist bezeichnend dafür, dass diejenigen, die nur dazu da sind, Menschen zu helfen, auch noch angegriffen werden und nicht nur getötet oder verletzt werden als Kollateralschaden, wenn ich das so sagen darf, sondern eben auch teilweise mit Absicht.
Kommen wir zur Ukraine. Auch dort ist das IKRK im Einsatz. Hier haben wir seit 4 Jahren nur wenig Fortschritte. Das ist weiterhin einer der größten Einsätze des Roten Kreuzes ebenfalls. Hier haben wir einen klassischen zwischenstaatlichen Krieg. Das IKRK hilft hier vor allem beim Gefangenenaustausch, dem Besuch von Kriegsgefangenen und liefert Unterstützung bei zerstörter Infrastruktur. Was unterscheidet diesen Krieg humanitär von anderen Konflikten?
Unterscheidet ihn. Ich würde sagen, wie Sie sagen, es ist ein zwischenstaatlicher Konflikt. Er ist massiv. Natürlich zeichnet er sich durch eine lange Militärfront aus. Das stimmt schon. Aber die Front ist nicht nur eine lange Front zwischen 2 Armeen, sondern die Front geht eben auch in die Städte, tief ins Land hinein. Auch dadurch, dass es massive Zerstörung gibt von ziviler Infrastruktur, massive Drohnenangriffe, die natürlich nicht an der Frontlinie, also an der militärischen Frontlinie bleiben, sondern tief in die Städte hineinlangen. Und das ist sicherlich etwas, das in diesem Konflikt als erstes gezeigt wurde. Aber heutzutage sehen wir natürlich auch massive Drohnenangriffe im Sudan, im Mittleren Osten. Das heißt, wir haben auch neue Methoden der Kampfführung, die die Realität der neuen Konflikte geworden sind.
Besonders akut ist auch die Lage im Jemen nach wie vor. Der Jemenkrieg begann 2014 als innerer Konflikt und eskalierte ein Jahr später zu einem internationalen Krieg. Er gehört zu den komplexesten Konflikten weltweit, weil er eine Mischung ist aus Bürgerkrieg und Stellvertreterkrieg, die Machtübernahme der Houthi-Rebellen, auch hier ein Thema, die Einmischung von arabischen Staaten und separatistische Kräfte im Süden, weil Südjemen als ein eigener Staat werden sollte. Also das Land ist zersplittert seit über 10 Jahren. Was fehlt den Leuten dort? Was brauchen sie am dringendsten und wie arbeitet man in einem Konflikt, der seit so vielen Jahren festgefahren ist?
Ja, es ist ein Konflikt. Das Erste, was Menschen wahrscheinlich brauchen, ist Sicherheit. Sie brauchen genug Essen.
Wie kann man Sicherheit geben?
Das können nur die Kriegsparteien. Es kommt immer aufs Gleiche hinaus. Es sind die Kriegsparteien, die die Hauptverantwortung tragen. Mhm. Und es obliegt ihnen, Zivilpersonen zu schützen. Das ganze humanitäre Völkerrecht ist darauf aufgebaut, dass der Krieg zwischen Militärs stattfinden soll und dass Zivilpersonen geschützt werden sollen. Und das Problem, das wir sehen in Jemen, aber eben auch in allen diesen anderen Kriegen, ist, dass die Zivilbevölkerung eben nicht geschützt ist.
Wir sprechen gerade weiter über die Arbeit des IKRK an der Front, wie es konkret aussieht. Wir machen zuerst Musik, Frau Dröge. Was ist Ihr nächster Titel?
Der nächste Titel ist von James Blake, Trying Times. Den habe ich erst seit kurzem entdeckt und Trying Times ist, glaube ich, ein guter Titel für das, was heute passiert. Und er hat eine unglaubliche Stimme, James Blake, und die Musik geht einem sehr nahe, finde ich.
You know I'm shredded by the time I'm home, like polystyrene foam, and the jealous end up alone, 'cause there are things that they can never know. I
Im Doppelpunkt ist Cordula Dröge, die Chefjuristin vom IKRK im Internationalen Roten Kreuz. Wir haben gerade über die momentan brennendsten Konflikte auf der Welt geredet. Wir haben so viel wie nie davon, das Rote Kreuz, das hilft, wo es kann. Frau Dröge, das IKRK versucht nicht, Kriege zu beenden, sondern menschliches Leid im Krieg zu lindern und Regeln durchzusetzen. Und das Rote Kreuz, das spricht mit allen Konfliktparteien, versucht zu vermitteln mit Regierungen, mit Paramilitärs, mit Terrorgruppen. Frau Dröge, wie spricht man mit Terrororganisationen oder Rebellengruppen oder Paramilitärs?
Man spricht mit ihnen wie mit Menschen.
Aber wie erreicht man die?
Menschen, es sind also... Das IKRK versucht immer, so nah wie möglich an den Bevölkerungen zu sein, so nah wie möglich an den Menschen, die die Hilfe brauchen. Und versucht immer, so schnell wie möglich und so klar wie möglich mit den Kriegsparteien, die ja diejenigen sind, die die Situation der Menschen, sie sind die einzigen, die die Situation der Menschen eigentlich verbessern können, mit ihnen zu sprechen über die konkrete Situation dessen, was wir sehen, dessen, was die Menschen uns sagen. Und dann versuchen wir einfach, naja, wie kann ich sagen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, ein Verhältnis aufzubauen mit diesen Personen.
Mit einer Terrorgruppe?
Mit allen Gruppen, die einen Einfluss auf die Situation haben können. Mit Gruppen, die Menschen festhalten in ihren Gefängnissen, mit Gruppen, die dafür zuständig sind, uns durchzulassen, damit wir den Menschen Hilfe bringen können. Und wissen Sie, ich will jetzt nicht die Situation kleinspielen oder so, aber alle nichtstaatlichen Gruppierungen werden entweder national oder international als Terrorgruppe bezeichnet. Mhm. Ja? Es sind aber letztlich Kriegsparteien. Aus unserer Sicht sind es Kriegsparteien. Mhm. Und sie haben sich ans humanitäre Völkerrecht zu halten. Und darüber versuchen wir mit ihnen zu sprechen. Aber das Erste, was wir meistens machen müssen, ist überhaupt erstmal Sicherheit von ihnen, also Sicherheitsgarantien von ihnen zu bekommen, damit wir überhaupt von A nach B kommen können. Das heißt, manchmal funktioniert es auch über Telefon, über WhatsApp, in Kontakt mit den Kriegsführern, mit den Kommandeuren. Manchmal sind es wirklich die Personen an den Checkpoints direkt. Sprechen, reden, erklären, wer wir sind, auch unsere Neutralität zu erklären und vielleicht für unsere Zuhörer Neutralität fürs IKK bedeutet, dass wir zwischen den Parteien eben nicht Partei ergreifen, sondern einfach nur dazu da sind, unsere humanitäre Arbeit zu machen. Wir sind nicht dazu da, öffentlich sie zu denunzieren. Wir sind dazu da, mit ihnen zu sprechen, damit sie Einfluss nehmen können
auf die Situation. Das Rote Kreuz wurde auch immer wieder kritisiert dafür, dass sie nicht Haltung bezieht. Und das zeichnet das Rote Kreuz ja genau auch aus, dass sie neutral bleibt und deshalb mit allen Parteien sprechen kann. Über dieses Spannungsfeld können wir vielleicht später auch noch reden. Aber interessieren sich denn Paramilitärs oder Terrororganisationen, Rebellengruppen überhaupt für das internationale Völkerrecht? Sie haben recht, Sie haben gesagt, das sind letztlich einfach Kriegsparteien, ja. Aber im Gegensatz zu den meisten Staaten, sage ich mal, die die Genfer Konvention unterschrieben haben, auf der das humanitäre Völkerrecht basiert, haben das die Terrorgruppen beispielsweise nicht. Also interessieren Sie sich überhaupt dafür?
Ja, dazu würde ich vielleicht als erstes sagen, dass es eigentlich keine Beweislage dafür gibt, dass nichtstaatliche Gruppen humanitäres Völkerrecht besser oder schlechter beachten als Staaten. Sie haben Staaten, die das humanitäre Völkerrecht besser oder schlechter beachten, und sie haben nichtstaatliche Organisationen, die das humanitäre Völkerrecht besser oder schlechter zu beachten.
Also Sie sagen damit, dass es eigentlich auch viele staatliche Akteure gibt, die eigentlich trotz der Genfer Konvention sich nicht an das humanitäre Völkerrecht halten.
Das ist leider so. Und wenn Sie sich über die Jahrzehnte anschauen, wo sind auch die schlimmen Verletzungen begangen worden? Wo sind die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden? Wer begeht eigentlich die Völkermorde? Das sind meistens nicht die nichtstaatlichen Akteure, sondern die Staaten.
Wenn Sie verhandeln mit nichtstaatlichen Akteuren, was sind die Schwierigkeiten daran? Glauben Sie überhaupt an Ihre Neutralität? Kann ja jeder sagen.
Das ist eine sehr, sehr schwierige Diskussion. Und wie gesagt, ich möchte auch jetzt nicht, wie gesagt, ich möchte weder die Staaten noch die nichtstaatlichen Akteuren als grundsätzlich schlecht oder gut darstellen oder besser oder schlechter. Wir müssen da sehr pragmatisch sein. Und ich glaube, oftmals dauert es Jahre. Und wie gesagt, wir kommen auch teilweise unter Beschuss, es ist gefährlich. Aber wir sind auch oftmals Jahre in gewissen Orten. Im Gazastreifen sind wir seit Jahrzehnten, seit 1968. Und die nichtstaatlichen Gruppen kennen uns natürlich. Das Gleiche ist der Fall im Libanon, wo wir auch seit Jahrzehnten sind. Da sprechen wir natürlich mit den nichtstaatlichen Gruppen, aber eben auch mit den Staaten. Und ich glaube, wir haben ihnen über all diese Jahre auch gezeigt, wie wir arbeiten, dass wir nicht da sind, um sie zu verurteilen, sie zu denunzieren, dass wir uns an die Versprechen halten, die wir geben, dass wir nichts versprechen, was wir nicht halten können, und dass wir wirklich nur dazu da sind, um uns für die Menschen einzusetzen.
Frau Dröge, das IKRK hilft, wo es kann. Sie haben es ganz kurz angesprochen am Anfang der Sendung. Das Rote Kreuz wird immer häufiger angegriffen, auch andere Hilfskräfte und medizinisches Personal. Wie ist die Arbeit derzeit an der Front?
Wir sind in fast 100 Ländern tätig, an vielen Fronten. Und es ist manchmal schwieriger und manchmal einfacher, je nach Konflikt. Aber es ist hart für meine Kollegen, die an den Frontlinien sind, anzusehen, wie die Parteien doch immer wieder das humanitäre Völkerrecht über Bord schmeißen, wie sie die Menschen an Hunger sterben lassen, wie sie Krankenhäuser angreifen. Und das ist etwas, was wir niemals akzeptieren können. Und da müssen wir weiterarbeiten, uns fragen, wie können wir die Staaten dazu bringen? Wie können wir auch diejenigen, die die Kriegsparteien unterstützen, militärisch, politisch, finanziell, auf sie Einfluss zu nehmen? Es ist aber auch so, dass wir manchmal über die Jahre natürlich auch Erfolge haben. Wir hatten eine Zeit lang zum Beispiel keinen Zugang zu Gefängnissen in Myanmar. Jetzt haben wir wieder Zugang. Wir hatten am Anfang sehr viel Probleme in der Ukraine, genau ob der Problematik der Neutralität, die sehr schlecht akzeptiert wurde in dem Land. Und ich glaube aber, dass wir auch über die letzten 4 Jahre zeigen konnten, dass wir dazu da sind, auch zu helfen, dass wir es schaffen, den Krankenhäusern zu helfen, die Wasserversorgung zu unterstützen und einfach zu zeigen, wie wir arbeiten. Und das kann die Situation dann schon auch verbessern und das Vertrauensverhältnis verbessern.
Wie geht's denn den Menschen, die helfen? Sie sind in Gefahr. Haben Sie Angst? Sie haben vor einigen Minuten gesagt, wir haben auch Leute vom Roten Kreuz verloren. Auf Deutsch, sie sind getötet worden in diesen Konfliktgebieten. Klar, diese Leute sind geschult, aber dennoch, wie geht's den Menschen, die helfen?
Das ist schwierig zu sagen und wissen Sie, ich sitze die meiste Zeit in Genf in meinem sehr einfachen Leben und ich habe Kollegen und das möchte ich wirklich sagen, sowohl im IKRK als auch in der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, die so mutig sind. Die gehen nach Gaza, die gehen in den Iran, die sind im Süden von Libanon und sie hören nicht auf und sie geben nicht auf. Manchmal ist es sehr hart für sie, aber sie sind für mich eine tägliche Inspiration.
Und dennoch riskieren sie ihr Leben. Sind sie sich dessen bewusst?
Ja, ich glaube, die wissen genau, was sie tun. Und sie machen es aus der Überzeugung, dass sie nicht wegschauen können.
Wo stößt diese Hilfe denn an ihre Grenzen?
Sie stößt an ihre Grenzen, wo die Kriegsparteien nicht wollen. Und aber nicht nur die Kriegsparteien, sondern eben auch all die Staaten, die die Kriegsparteien unterstützen. Und das ist für mich eine der größten Frustrationen, ist, dass wir die internationale Gemeinschaft, ja, ist so ein abstrakter Terminus, aber die internationale Gemeinschaft sind Regierungen, die genau wissen, was in Gaza passiert, was im Südlibanon passiert, wie es in Afghanistan aussieht und die viel zu wenig tun, um sich einzusetzen, um die Situationen zu verbessern, um auf die Kriegsparteien Einfluss zu nehmen, um nicht die Waffen zu liefern an die Kriegsparteien, die sie nicht liefern sollten, wenn es solch ein Risiko gibt von Verletzungen, sie finanziell zu unterstützen und so weiter. Das ist doch das, wo ich finde, dass wir noch viel lauter werden müssen.
Das IKRK muss auch immer wieder, Sie haben es schon angesprochen, neu den Zugang zu den Krisengebieten verhandeln. Wie verhandelt man diesen und mit wem eigentlich? Also ganz konkret, geht man da an die Grenzen und spricht mit den Leuten an den Checkpoints oder hat man da Handynummern von jemandem? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es ist genau wie Sie sagen, es ist vom Verteidigungsministerium bis zum Checkpoint. Ne? Überall muss man verhandeln. Natürlich an höchster Stelle, der, wie sagt man, Chain of Command, nicht? Wenn man natürlich in einen Staat rein möchte, nicht? Also jeder Staat ist natürlich souverän. Das heißt, wir müssen natürlich erstmal verhandeln, dass wir überhaupt in dem Staat, auf dem Staatsgebiet präsent sein dürfen. Wir verhandeln auch oftmals Sitzabkommen mit den Regierungen, um dort vor Ort handeln zu können. Und dann mit den nichtstaatlichen Akteuren ist es viel variierter, würde ich sagen, nicht? Wie Sie schon sagten, die sind natürlich viel ganz anders strukturiert. Manche haben eine ganz klare Kontrolle über ein Gebiet und eine ganz klare Kommandostruktur. Und da kann man dann sehr einfach wissen, mit wem man eigentlich verhandeln muss und wie die Kommandostruktur dann auch runter, wie die Instruktionen dann auch runtergeleitet werden. Und andere sind natürlich viel diffuser, viel komplizierter, um überhaupt zu wissen, mit wem man verhandeln muss. Und das dauert natürlich, das kann manchmal auch schon eine Weile dauern.
Das ist Chefjuristin vom IKRK, vom Internationalen Roten Kreuz. Wir reden gleich weiter über den Einsatz an den Kriegsfronten und über die Neutralität, die unter Druck ist. Wir spielen zuerst einen weiteren Musiktitel von Ihnen, Frau Dröge. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist, glaube ich, Fire on the Mountain von ASA, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Lied, glaube ich, aus den 90er Jahren, also schon eine Weile her, aber es hat Pep und das braucht man manchmal.
There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Now I'm looking out my window, and what do I see? I see an army of a soldier man marching across the street. Hey, Mr. Soldier Man, tomorrow is the day. She has a life.
there'll be nowhere for us to go. And we will run, run, wishing we had put out the fire.
Doppelpunkt mit der Cordula Dröge. Sie ist Chefjuristin vom Internationalen Roten Kreuz, wo alle Handvoll zu tun hat, weil es im Moment auf der Welt so viel Krieg gibt wie schon lange nicht mehr. Frau Dröge, wir haben es bereits kurz angesprochen. Gerade weil das IKRK strikt neutral agiert, entstehen besonders oft Spannungsfelder. Ich finde, Sie haben vorhin sehr gut erklärt, weshalb die Neutralität so unabdingbar wichtig ist für das Rote Kreuz. Weil eigentlich, wenn irgendeine Kriegspartei Ihre Neutralität anzweifelt, dann ist Ihre Arbeit für gar nichts, richtig?
Ja, genau so ist es. Und vielleicht darf ich ein bisschen weitergreifen. Die drei Hauptprinzipien unserer Arbeit sind die Menschlichkeit, die Unparteilichkeit und die Neutralität.
Aber ist es dann nicht auch schwierig, weil es bringt ja eigentlich dazu, dass Sie die schlimmsten Kriegsverbrechen einfach ignorieren müssen und Ihrer Arbeit nachgehen?
Naja, wir ignorieren sie natürlich nicht, denn wir sprechen ja mit den Kriegsparteien darüber. Im Gegenteil, das ist genau das, was wir tun.
Aber sie dürfen sie nicht werten, sie dürfen sie nicht irgendwie bewerten, gar nicht. Sie dürfen keine Partei dafür kritisieren, was sie tut, egal wie schlimm das ist.
Genau, und warum ist das so? Wir kritisieren sie schon, aber wir kritisieren sie eben mehr oder weniger, wenn ich sagen kann, im vertraulichen Raum, hinter geschlossenen Türen, denn darum geht es uns, dass sie ihr Verhalten verändern. Und es ist ihre Verantwortlichkeit, nicht unsere. Damit wir aber Zugang haben, damit wir an die Frontlinien können, damit wir in die Gefängnisse rein können und damit diese Gefangenen unsere Hilfe kriegen können, damit wir diesen Gefangenen Briefe von ihren Familien bringen können, müssen die Kriegsparteien darauf vertrauen können, dass wir sie nicht denunzieren werden, dass wir sie nicht an den Pranger stellen werden. Sonst würden sie uns keinen Zugang geben. Und das ist der Grund der Neutralität. Es ist kein moralisches Prinzip, es ist ein Arbeitsprinzip.
Wie gehen Sie dann mit dem öffentlichen Druck um, sich klar auf eine Seite zu stellen?
Schwierig, aber das sind 160 Jahre Übung, wenn ich das so sagen darf. Denn es war noch nie einfach, keine Partei zu ergreifen. Und natürlich, unser menschlicher Instinkt von Ihnen und meiner ist zu sagen, ja, aber dazu kann man doch nicht schweigen. Und wenn man schweigt, ist man Komplize in diesen Verbrechen, nicht? Das ist sozusagen, das ist unser menschlicher Instinkt und das ist auch das, was uns als IKRK vorgeworfen wird. Was wir dann immer im Auge haben müssen, ist, was ist jetzt das Beste für die Person, der ich helfen möchte, für diesen Menschen hinter der Frontlinie, die ich erreichen muss mit der humanitären Hilfe. Und wenn man immer die Klarheit dieses Ziels vor seinem eigenen Auge hat, nicht? Dann schafft man es auch, standzuhalten, dann schafft man es, zu versuchen, zu erklären, was man tut und hoffentlich eben auch teilweise zu zeigen, was man tun kann. Und zum Beispiel, wenn Sie sich anschauen, wir haben viele tausende jemenitische Gefangene zurückgebracht zu ihren Familien. Und das können wir nur, weil wir mit beiden Parteien sprechen. Wir haben die Geiseln aus Gaza zurückgebracht zu ihren Familien, weil beide Parteien mit uns sprechen und wir es schaffen, mit den einen und mit den anderen zu sprechen und eben diese letzten 100 Meter zwischen den beiden Fronten zu überqueren. Und wie gesagt, das all das kann man ja nur machen, wenn man mit beiden Parteien spricht. Wenn man eben eine davon an den Pranger stellt, dann wird man mit ihr nicht mehr sprechen können.
Ihr oberster Kompass ist das humanitäre Völkerrecht. Nicht nur Ihre Neutralität ist unter Druck, sondern das humanitäre Völkerrecht immer mehr. Frau Dröge, wird das humanitäre Völkerrecht heute systematisch untergraben? Das ist das Gefühl, das man kriegt, wenn man auf die aktuelle Lage guckt.
Ja, also es ist natürlich wie immer ein nuanciertes Bild und das, was man auf den Bildschirmen sieht, ist auch nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass die Genfer Konvention von 1949 und all die anderen humanitären völkerrechtlichen Verträge über die Jahrzehnte Tausenden von Menschen das Leben gerettet haben. Und das tun sie auch heute noch. Wie ich schon sagte, wenn wir hinter Gitter kommen und Gefangene besuchen können, wenn wir es schaffen, über einen Checkpoint zu gehen und Krankenhäusern Hilfe zu bringen, oder wenn wir es schaffen, den Menschen, den Familien zu sagen, wo ihre Angehörigen sind, ihnen Briefe zu geben. All das sind Dinge, die in den Genfer Konventionen vorgesehen sind und an die sich die Kriegsparteien in dem Moment halten. Das andere Bild stimmt auch, dass sie ansprechen. Und das Bild, dass wir systematische Verletzungen haben, dass sowohl Staaten als auch nichtstaatliche Akteure horrende Verletzungen begehen. Und da komme ich dann wieder drauf zurück, das Schweigen dazu, das Schweigen der dritten Staaten, das Schweigen der internationalen Gemeinschaft ist.
Sprechen Sie hier auch die Schweiz an?
Ich spreche gar kein bestimmtes Land hier an, weil mir das, wie gesagt, nicht zusteht. Aber ich wünschte mir schon oft, dass die dritten Staaten sich besser mobilisieren, dass sie wirklich sich überlegen, was können wir tun, um die Kriegsparteien dazu zu bringen, sich besser zu verhalten. Und ich spreche mit so vielen Drittstaaten auch, die mir immer sagen, ja, wir versuchen es ja, wir versuchen es ja. Aber wenn ich mir die Lage dann vor Ort anschaue, dann denke ich mir, naja, you could do better.
Also das Völkerrecht, das richtet sich nach der Genfer Konvention. Die Genfer Konvention regelt die wichtigsten Schutzregeln im Krieg. Sie legt fest, wie Kriege geführt werden dürfen. Alleine das klingt irgendwie absurd. Und wen man schützen muss, konkret Schutz der Bevölkerung, also Menschen, die nicht kämpfen, dürfen nicht angegriffen werden. Schutz von Verwundeten und Kranken, sie müssen versorgt werden, unabhängig von ihrer Seite. Dann regelt die Konvention Rechte von Kriegsgefangenen, humanitäre Behandlung, keine Folter, Kontakt zu Familien. Und darin festgelegt ist auch der Schutz von Hilfsorganisationen und medizinischem Personal. Also zum Beispiel eben das Rote Kreuz darf nicht angegriffen werden. Passiert aber doch, wie wir gehört haben. Warum werden denn die Regeln immer häufiger missachtet?
Das ist wirklich die Millionenfrage. Und ich glaube, Sie haben es aber schon angedeutet, was Sie eben sagten. Es klingt ja schon fast absurd, nicht? Regeln im Krieg klingt ja eigentlich schon wie ein Widerspruch in sich. Warum? Weil Kriege ja erst dann anfangen, wenn die Regeln schon zusammengebrochen sind.
Weil die
Regeln der Streitschlichtung nicht mehr gezogen haben. Dann ist der Zusammenbruch. Und der Zusammenbruch der Regeln ist eigentlich schon der Anfang des Krieges oder der Ursprung des Krieges. Und dann immer noch zu sagen, aber es gibt dennoch Grundregeln, auf die ihr euch alle einigen müsst, ist eben sehr schwierig. Dann haben sie die Spiralen der Gewalt, der Verletzungen, des Leides, der Reziprozität, die machen, ja, wenn die ja die Regeln nicht beachten, wieso muss ich sie dann beachten, nicht? Und diese Spiralen, gegen diese Spiralen anzukommen, ist eben die große Herausforderung des humanitären Völkerrechts. Und was es dazu braucht, und das kann auch funktionieren, das funktioniert auch oft, einfach, dass man, und das ist schon die Idee, wie gesagt, seit 160 Jahren, man muss versuchen, die Regeln des humanitären Völkerrechts in den Militärs, in den Streitkräften, aber auch in der gesamten Bevölkerung zu verankern. Und zwar als Werte, nicht als rechtliche Regeln, sondern als Werte. Wir wollen nicht diejenigen sein, die foltern. Wir wollen nicht diejenigen sein, die Kranke, die keine militärische Bedrohung mehr darstellen, auch noch zu erschießen. Und das heißt, es braucht Jahre und Jahre von Überzeugungsarbeit, bevor die Kriege ausbrechen, damit es dann so stark in den Bevölkerungen und in den Streitkräften verankert ist, dass es auch dann noch standhält, wenn alles zerbricht.
Aber nochmal, interessieren sich denn zum Beispiel Terrorgruppen dafür? Man sieht grausame Bilder, was die machen mit Menschen, und dann kommen sie und sagen, ja, nicht foltern, das ist doch denen egal. Da sprechen wir ja nicht von moralischen Werten in einem Land, sondern von paramilitärischen Gruppen, von Gruppen, die total andere Werte haben und genau deshalb ja überhaupt existieren.
Nicht unbedingt. Teilweise haben sie recht, und das ist schlimm, und dann wird es wirklich, ja, dann kommt das humanitäre Völkerrecht irgendwie an seine Grenzen. Aber das Gute daran am humanitären Völkerrecht, wenn ich es so sagen kann, ist, es beruht auf dem Grundsatz, dass Kriege auch Grenzen haben und dass es Regeln im Krieg gibt und dass die Unschuldigen geschützt werden müssen. Und diese Regeln, die gibt es seit Jahrtausenden in allen Kulturen, in allen Religionen. Ja, und das heißt, es gibt immer, immer einen Punkt, mit dem sie mit jedem reden können darüber. In jeder Religion, in jeder Kultur haben sie zum Beispiel den Wert, dass die Toten mit Würde behandelt werden müssen, dass Kinder richtig behandelt und geschützt werden müssen. Und natürlich bricht das zusammen und es ist ein Riesenproblem. Aber diese Werte, die gibt's in den Kulturen, die gibt's in den Communities, in denen diese Gruppen auch arbeiten. Manche dieser Gruppen müssen natürlich auch unterstützt werden von den Bevölkerungen, die sie unter Kontrolle haben. Das heißt, da haben sie ein gemeinsames Interesse. Sie haben ein Interesse daran, diese Bevölkerung auch nicht allzu schlecht zu behandeln. Und da muss man dann eben schaffen, die richtigen Argumente zu finden, die Überzeugungsarbeit zu machen, vielleicht sich auch auf religiöse Lieder zu berufen, ja, oder die Unterstützung von denjenigen zu bekommen, die Einfluss auf diese Gruppierung haben. Das heißt, als IKRK machen wir auch viel Arbeit mit Liedern, mit religiösen Führern und so weiter, die auch Einfluss haben können auf die Gruppen.
Wenn das humanitäre Völkerrecht immer mehr erodiert, welche Rolle spielen dann Großmächte bei der Erosion dieser Regeln?
Die Großmächte haben natürlich eine besondere Verantwortung, würde ich sagen, weil es oftmals auch militärische Großmächte sind natürlich.
Das Aber heißt, sie halten sich ja häufig auch nicht daran im Moment. Also im Moment ist da wirklich, man weiß nicht, wer sich überhaupt noch daran hält.
Deswegen müssen wir die Koalitionen aufrechterhalten, die sich daran halten.
Wie denn?
Es gibt immer Staaten, die wollen, dass das internationale Recht, also das Völkerrecht insgesamt aufrechterhalten wird. Die kleinen und mittleren Staaten haben alle ein Interesse daran, dass die internationale Rechtsordnung aufrechterhalten wird, denn sie sind die Ersten, die darunter leiden werden, wenn es nicht der Fall ist. Und sie müssen sich auch zusammentun. Sie müssen versuchen, auch diese Völkerrechtsordnung aufrechtzuerhalten. Und dann auch eben teilweise mit den größeren Staaten sprechen und sagen, wir müssen alle zusammen wieder zu etwas kommen, was mehr nach einer Ordnung von Regeln, in denen wir zusammenleben können. Es gibt kein Internet, man kann nicht als Länder zusammenleben ohne Regeln.
Frau Dröge, wir sitzen hier in der Schweiz, in der bis jetzt mindestens so sicheren Schweiz. Wir leben in einer Bubble. Was sagen Sie Leuten, die ihren Seelenfrieden in dieser Bubble einfach behalten wollen? News-Deprivation ist ein großes Thema. Die Leute konsumieren gar keine Nachrichten mehr, weil es sind sowieso nur schlimme Nachrichten. Was sagen Sie diesen Menschen? Sie haben am Anfang der Sendung gesagt, ja, wir müssen uns ja damit beschäftigen, aber wir können doch einfach auch nichts tun.
Naja, wir leben immerhin in einer Demokratie, in der wir wählen können. Das ist schon mal das Allererste. Das heißt, wir können auch unsere Leader wählen und hoffen, dass wir diejenigen wählen, die dann auch den Mut haben, sich fürs humanitäre Völkerrecht einzusetzen.
Also Sie sagen, am besten zu uns selbst schauen. Man sagt ja immer, andere kann man nicht ändern, sondern nur den eigenen Umgang damit oder sich selbst.
Absolut.
Und es gab ja in der Geschichte noch nie ein Krieg zwischen zwei intakten Demokratien. Also ist das eigentlich Hauptaufgabe von uns?
Ich denke, wir müssen politisch denken. Nur die Politik, also nur politisches Handeln wird dazu führen und politischer Mut wird dazu führen, dass wir es schaffen, dass sich der größte Teil der Staaten wieder an die Regeln hält.
Manchmal fühlt man sich auch etwas hilflos. Gibt es etwas, was jeder Normalsterbliche hier bei uns in der Schweiz außer wählen tun kann? Man hört oft Spenden, doch das ist häufig auch etwas unbefriedigend, wenn man nicht mehr tun kann und tatenlos zusehen muss, was da läuft.
Na, da glaube ich aber, muss man auch keine zu großen Anforderungen an alle Menschen stellen. Ich sehe das auch mit den Jugendlichen. Oftmals denke ich mir, müssen sie wirklich das ganze Leid der Welt auf ihren Schultern tragen? Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel für sie. Ich denke, wenn wir uns, wie gesagt, darum kümmern, unsere Kinder zu selbstbestimmten, verantwortungsvollen Menschen zu erziehen, wenn wir da rein investieren, wenn unsere Kinder die Werte haben, dass alle Menschen würdig sind, Menschenwürde haben, dass alle Menschen gleich sind, dass wir sie beachten müssen und respektieren, dann haben wir schon mal eine Gesellschaft, in der die Werte, auf der das humanitäre Völkerrecht letztlich basiert, stark verankert sind.
Danke, Frau Dröge, dass Sie heute bei mir in der Sendung waren. Wir spielen für Sie einen letzten Song. Wir haben zwei noch zur Auswahl. Welchen hätten Sie gerne?
Ich dachte vielleicht der von Nathalie Lafourcade. Das ist eine mexikanische Sängerin und sie singt ein Lied, das heißt Hasta la Raíz. Und vielleicht eine ganz kurze, schöne Anekdote dazu. Wie Sie wissen, gibt es in Konflikten Millionen und Millionen Vermisste, Desaparecidos auf Spanisch. Und es gibt in Lateinamerika viele davon. Und es gab ein Jahr, in dem sich eine NGO, die die Menschen mit Musik verbindet, zusammengetan hat. Und dann gab es Dutzende von unterschiedlichen Sängern, die dieses Lied in ganz Lateinamerika gesungen haben, als Hommage an die Vermissten und ihre Familien.
Das ist der Doppelpunkt gsi mit der Chefjuristin vom IKRK, im Internationalen Roten Kreuz, der Cordula Dröge, über die Arbeit an den Kriegsfronten und im Einsatz von humanitärem Recht in den momentanen vielen Kriegs- und Krisengebieten. Und aber auch darüber, wie man trotz all diesen News nicht verzweifelt. Den nächsten Doppelpunkt gibt es heute in einer Woche dann wieder mit dem Radio 1-Chef Roger Stawinski. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Elena Wagen. Bis bald!
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que creas.
mami oculta tras la montaña. Encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.